Bienvenue bei A Table, dem Frankreich-Podcast von Tour Exquisite mit Antje Seele. Hier hören, schmecken und erleben Sie Frankreich auf vielfältige Weise mit Menschen, die dem Land verbunden sind. Heute reisen wir in die Provence gemeinsam mit Filmemacher und Drehbuchautor Andreas Heinecke. Das Leben kann sehr schön sein, wenn man die Zeit dafür hat. Das ist ein Zitat meines heutigen Gastes. Zeit für Freunde, kochen, genießen, einfach das Leben feiern. Er mache außerdem, sagt er, ausschließlich Dinge, die ihn reizen und auf die er Lust hat. Das scheinen viele Reize gewesen zu sein, denn er war Radiomoderator, Musikmanager, arbeitet als Filmemacher und Drehbuchautor und er schreibt Provence-Krimis. Was verbindet ihn mit dieser Region und wie tickt der Mensch Andreas Heinecke? Das erfahren Sie in diesem Gespräch. Hallo Andreas.
Hallo Antje, das ist ja ein nettes Intro. Vielen Dank. Ich freue mich, dass du mich eingeladen hast.
Sehr, sehr gerne. Wenn ich dich so sehe, leicht verschmitzt, freundlich, gut gelaunt, könntest du fast ein Franzose sein. Welche Eigenschaft spricht dagegen? Heute auch noch im Streifenshirt.
Das stimmt, ich sehe ein bisschen bretonisch eigentlich aus heute. Welche Eigenschaft dagegen spricht? Tatsächlich relativ wenig. Vielleicht, dass es eine gewisse, dass ich durch meinen Job bedingt eine gewisse Genauigkeit habe. Pünktlichkeit ist auch nicht meine Stärke, also wäre auch schon wieder fast so ein bisschen französisch, die ich einfach haben muss durch meinen Job. Ich werde oft als ein Mensch mit einer französischen Seele beschrieben, auch in meinem Freundeskreis. Deswegen ist das, fällt mir tatsächlich gar nichts so richtig dazu ein. Vielleicht im Verlauf des Gesprächs, dann hole ich das noch nach.
Da habe ich ja schon ins Schwarze getroffen. Sehr schön. Ich habe heute Morgen in deinem zweiten Band aus der A la Provence-Reihe Versuchung à la Provence weitergelesen und war gleich wieder mitten in Frankreich. Ich spüre sofort die Leidenschaft für die Region. Die Atmosphäre ist total regional. Nimm uns mal mit. Deine Romane spielen im Luberon. Was genau ist der Luberon eigentlich?
Der Luberon ist eigentlich ein Tal. Also es sind zwei, eine Bergkette. In der Mitte geht eine Straße, die jeder irgendwann mal fährt durch. Rechts und links in den Bergen sind vereinzelte Dörfer. Und es sind vor allem diese Dörfer, die es mir angetan haben. Es ist eine Gebirgskette eigentlich, der Luberon. Das ist halt es geht von Carpentras etwa, da geht es so ein bisschen los und dann zieht es sich so quer durch den Luberon über Abt und noch ein Stück weiter. Und die Orte, die ich besonders liebe, also mein Lieblingsort ist auf der Südseite des Luberons, das ist Lomerin. Und wenn jetzt aber Touristen unterwegs sind, dann fahren die eher auf die Nordseite und das kann ich auch verstehen, weil da mehr schönere Dörfer sind. Also da sind dann eben Orte wie La Costa, da ist Bonnieu, da ist Gord. Das ist alles auf der anderen Seite. Und man muss über eine kleine Straße fahren, eine Serpentinstraße durch das Gebirge, um auf die andere Seite zu kommen. Und die dauert etwa 20 Minuten. Und am Anfang fährt man die mit totaler Begeisterung und irgendwann nervt sie halt total, weil die Südfranzosen dann halt auch so rasen und drängeln und so weiter. Aber man macht es auch, wenn man Lomerin so liebt wie ich, dann fährt man da einfach rüber, weil da auch die Orte sind, die schöner sind und wo auch die ganzen Märkte vor allem sind. Aber da kommen wir sicher später noch drauf zu sprechen.
Da kommen wir noch zu, genau. Also das heißt, das ist in der Haute-Provence, also so ein bisschen im Hinterland?
Nee, die Haute-Provence ist nördlicher, noch ein Tick nördlicher. Das ist eigentlich so mittendrin. Das ist so eine Dreiviertelstunde nur von Marseille entfernt etwa. Bei Aix-en-Provence und dann ein Stück nördlicher und da beginnt der Luberon eigentlich. Die Haute-Provence ist ja sehr einsam eigentlich auch. Das ist da überhaupt nicht der Fall. Also die Orte im Luberon sind gerade in den Sommermonaten komplett überlaufen.
Ja, ich kenne die Region, aber ich dachte, das wäre schon sozusagen die Haute-Provence.
Nee, die Haute-Provence geht da ein bisschen nördlicher, Banon und so. Also die Ecke, wo dann auch der Banon-Käse gemacht wird und so, das ist dann die Haute-Provence. Da sind viel, viel weniger Dörfer dann auch und so.
Ja, da ist auch dieses Bücherdorf in Banon, ne?
Genau. Ganz faszinierend ist die, ich glaube, fünftgrößte Buchhandlung in ganz Frankreich ist in einem kleinen Dorf, der sich Banon nennt. Da gibt es einmal diese Bücher, diesen wahnsinnigen Buchladen. Gibt es übrigens auch ein paar deutsche Bücher, relativ wenig, aber ein paar gibt's. Und da gibt es einen Laden, der hat die längsten Würste Europas. Das sind so getrocknete, ewig lange Würste. Du kommst da rein und siehst kaum was, weil alles dunkel ist. Überall hängen diese Würste von der Decke. Ist auch lecker. So Knoblauchgeschmack und so. Und halt der Banonkäse, der legendäre Banonkäse, der ja eingewickelt ist, für die, die es nicht kennen, in Eichenblätter. Und dadurch ist er haltbar, also relativ lange haltbar. Und so hat man halt früher, als es auch noch keine Kühlschränke gab und so weiter, hat man die da eingewickelt und dadurch konnten die den Käse länger haltbar machen.
Oh, da kriege ich gleich richtig Hunger. Wieso kennst du dich da eigentlich so gut aus?
Ich habe, wie glaube ich, ganz viele Provence-Touristen und Liebhaber in den 90er Jahren Peter Mayle gelesen. Mein Jahr in der Provence. Und dieses Buch macht eigentlich nichts anderes, als dass es ein Tagebuch ist, was sich über Monate erstreckt. Peter Mayle, das muss ich dann vielleicht doch kurz erzählen, auch wenn es ein Tick länger ist, war ein Engländer, er hatte in London jedenfalls gelebt, hatte eine Werbeagentur, hat die irgendwann verkauft und sich ein kleines Maß, also das sind ja diese kleinen Bauernhäuser in der Provence gekauft.
Diese Steinhäuser, genau.
Und das hat er renoviert und hat eigentlich nur dieses eine Jahr erzählt, wie er dieses Haus renoviert hat. Handwerker kommen gar nicht oder viel zu spät. Er hat viel über Essen und über Wein gesprochen und über die Nachbarn. Und das ist ein wahnsinnig witziges Buch, was die auch so ein bisschen, macht sich auch ein bisschen lustig über die Provenzalen in dem Buch. Und er hat halt einen Freund gehabt in New York von Random House und dem hat er dieses Buch geschickt. Einfach nur, weil er ein Freund war. Und er sagt, ey, du kennst dich ja damit aus, wie findest du das? Und er hat sich totgelacht darüber und das veröffentlicht. Und nach einer Woche hatte der schon 200.000 Stück in Amerika verkauft. Und so ging es dann weiter und am Ende waren es 6 Millionen. Und bis heute gilt das als eine der besten, der erfolgreichsten Reiseführer der Welt. Und das hat mich dahin gezogen damals. Ich wollte wissen, ob das wirklich so ist. Ich habe Peter Mayle noch kennengelernt übrigens, ein bisschen später. Es gibt auch einen ganz zauberhaften Film. Wenn man in der Provence Urlaub macht, muss man ein gutes Jahr einmal gucken mit Russell
Crowe.
Ja,
den kenne ich, der ist super.
Kennst du?
Ja.
Fantastisch. Er trifft genau dieses Gefühl. Und er hat halt den Fehler gemacht, dass er in diesem Buch, Mein Jahr in der Provence, genau beschrieben hat, wo er wohnt. Und dann begann eine Art Tourismus zu diesem Ort. Endete damit, also erst waren es nur Autogramme und endete dann damit, dass irgendwann ein Reisebus vorfuhr, viele asiatische Menschen ausstiegen, Fotos machten, in seinen Pool sprangen und er sagte, um Gottes Willen, was ist denn hier los? Was machen Sie denn alle in meinem Garten? Und dann kam der Reiseführer mit so einem Prospekt und da war sein Haus drin abgebildet. Und er hat gesagt, ja wieso, das ist ja ein Teil unserer Tour. Und dann ist er weggezogen, ist er nach New York zurückgezogen.
Hast du ihn da mal tatsächlich getroffen?
Ja. Ja, ich habe eine Zeit lang für das Büchermagazin geschrieben, würde ich auch immer noch gerne machen, aber ich schaff's leider nicht mehr so. Und da habe ich ihn getroffen in Lourmarin übrigens, in seinem Lieblingsrestaurant und da war dann auch selbstverständlich, dass er um 11 Uhr ein Rosé bestellt und dann haben wir ein bisschen Rosé getrunken und ich habe einen wahnsinnig witzigen, tollen, sehr künstlerischen Typen kennengelernt, von dem ich eigentlich gedacht hatte, ja, der ist einfach nur so ein Lebemann, aber der hatte auch was sehr, sehr Künstlerisches. Und ich war genau da, als er gestorben ist. Ich habe eine Trüffeltour gemacht an dem Tag und dann ging das so durch die Medien in Frankreich. Und da bin ich ihm zu Gedenken abends auch nochmal in sein Lieblingsrestaurant gegangen und war dann da. Aber ich habe einen tollen Menschen kennengelernt.
Ja, ich kann mir das richtig gut vorstellen. Ich habe natürlich das Buch gelesen und dann später den Film geguckt und ich finde auch, also viel mehr Provence geht nicht, als da dargestellt wird.
Und geht's dir dann nicht so, dass du wissen willst, ey, ist das echt so, wie der das schreibt? Ich musste das sehen. Ich hatte damals einen alten Bulli, so ein Camper und bin mit meiner damaligen Freundin dahin gefahren und habe das alles angeguckt und war begeistert. Und da war ich viele Jahre nicht da und dann jetzt wieder mit meiner Frau, mit der ich auch schon seit über 20 Jahren zusammen bin, mit der habe ich dann diese Tour gemacht und seitdem sind wir eigentlich jedes Jahr da und ich auch oft alleine zum Schreiben und im Sommer sind wir meistens zusammen als Familie da.
Bin da schon mehrfach irgendwie gewesen und habe immer mal wieder geguckt und mir die kleinen Orte angeguckt. Mich schreckt es auch im Hochsommer natürlich, ne? Da sind mir da zu viele Leute, aber so im Frühjahr oder im Herbst ein Traum.
Ja,
echt toll.
Absolut. Also ich bin auch im Hochsommer da. Liegt einfach daran, dass unsere Tochter im Sommerferien nur weg kann. Und deswegen kennen wir auch die 40 Grad Tage. Und den Klimawandel kann man da sehr, sehr hautnah erleben.
Zu dem Ort oder zu der Region, da gibt es ja noch einen anderen berühmten Schriftsteller. der mir da sofort einfällt. Albert Camus, französischer Schriftsteller, ja, Nobelpreisträger. Ja. Gibt es von dem da auch noch Spuren?
Oh ja, und wie? Lustigerweise auch in Lourmarin, also in dem Ort, an dem ich immer schreibe, so mein Lieblingsort dort, wo ich auch ein paar Leute kenne inzwischen. Da hat er gelebt. Seine Enkeltochter lebt da immer noch, in dem Haus, in dem er auch lebte. Und er ist tatsächlich von Lourmarin nach Paris damals gefahren mit seinem Agenten. Und da ist der tödliche Autounfall auch passiert, also zwischen Lourmarin und Paris. Und er ist in Lourmarin begraben. Und wenn man die französischen Friedhöfe, muss man übrigens mal besuchen. Echt, das ist Wahnsinn. Das sind alle so riesige Steinkonstrukte und wahnsinnig geschmückt und so. Und das Grab von Camus ist wirklich in der letzten Ecke auf diesem Friedhof. Und es ist nur ein kleiner Stein, da steht Albert Camus und seine Lebenszeit drauf. Und das war's. Und relativ verwahrlost. Und ich habe seine Enkeltochter einmal getroffen sogar, in einem Laden für Küchenaccessoires. Und da erzählte die Camus Daughter, sagte sie dann. Also mein Französisch ist nicht so gut, dass ich da mit den ganzen und schon gar nicht dieser provenzalische Dialekt. Und die ging dann da nur so rein und ging ganz verhuscht dann auch wieder so raus. Also es gibt sehr viele Spuren von Camus. Sein Haus steht noch, man kann da vorbeiwandern. Es ist ein bisschen versteckt, man muss das schon wissen, du kommst nicht genau ran. Dann gibt es den Friedhof da und die Geschichte. Das ist denen im Luberon und im Lourmarin schon sehr bewusst, welchen
Aber das ist interessant, weil das heißt ja wahrscheinlich, dass der touristischere Magnet ist eigentlich diese Peter May-Geschichte. Es kommen jetzt nicht so viele, zumindest ausländische Touristen wegen Camus, sondern eher wegen dieser Peter May-Geschichte dahin.
Ja, man sieht lustigerweise immer wieder, es war jetzt auch im letzten Jahr so, im Sommer jetzt, dass da eine Frau mit einem Buch von Peter May in dem Café saß und gelesen hat. Also er hatte sein Haus damals bei Menerbe. Das ist ein anderer Ort, da ist ein Trüffelmuseum übrigens. Sehr lohnenswert, hinten ein tolles Restaurant auch dran. Und der hatte sein Haus in Menerbe gehabt. Und der zweite Wohnsitz war dann irgendwo bei Lourmarin. Ja, ich glaube schon, dass das ein Magnet ist, aber auch die werden ja auch oft gewählt als die schönsten Dörfer im Luberon, die Orte. Und da gewinnt Lourmarin auch schon oft, weil es einem traumhaft ist.
Apropos traumhaft, da habe ich gerade so ein Bild im Kopf. Träumst du denn davon, dass irgendjemand mal im Café sitzt und dein Buch liest oder eines deiner Bücher liest? Oder hast du das vielleicht sogar schon erlebt?
Nein, in Frankreich habe ich das nicht erlebt. Ich habe das einmal in einem Buchladen erlebt. Da ist das war der erste Tag, als es veröffentlicht wurde. Und eine Frau nahm dieses Buch und blätterte da so rein. Und ich habe die beobachtet und dann hat sie es wieder hingestellt und gesagt, nein, kaufen Sie das, ich signiere Ihnen das, das ist mein Buch. Und dann hat sie es gekauft. Bisschen peinlich, aber irgendwie auch lustig.
Ach, das ist ja aber auch was Tolles. Also ich finde, ein Buch schreiben, da kann man so stolz drauf sein. Dass du da in der Region jetzt bist, hat Peter May oder Camus, hat das irgendwas damit zu tun, dass du ausgerechnet dir die Region ausgesucht hast, um zu schreiben?
Also ja, Peter May hat mich ja dahin gebracht eigentlich über sein Buch. Über den habe ich ja das Lieben gelernt und ich konnte alles verstehen, was er geschrieben hat. Ich habe das alles genauso vorgefunden. Ich recherchiere da sehr viel eigentlich. Also ich schreibe da natürlich auch, aber vor allem fahre ich hin, um zu recherchieren und auch um auf Ideen zu kommen und unter denen zu sein, die da leben. Und bei mir ist es halt, das ist ziemlich akribisch. Manchmal auch übertrieben akribisch recherchiert, dass also jede Straße, die ich nenne, jedes Haus, was vorkommt und eigentlich auch jedes Restaurant gibt es wirklich. Also es ist wirklich nur der Fall und die Geschichte ist fiktiv und der Rest ist alles wahr.
Ah, also auch die Restaurantnamen, das wollte ich gerade sagen. Okay.
Ja, ich habe eins umbenannt, weil ich das, es gibt in Bonnieu ein Restaurant, das ist direkt am Tal des Luberon. Du kannst also über dieses Tal, es ist ein großartiger Blick. Und das ist aber ein italienisches Restaurant. Eine sehr gute Trüffelpizza haben die übrigens. Das habe ich Literast genannt in dem Buch, was du gerade liest, in Versuchung à la Provence, weil ich da ein Sternrestaurant draus machen musste. Und das gab.
Ah, damit das zur Geschichte passt.
Ja, genau. Da habe ich es umbenannt, aber das Setting stimmt genauso. Also er geht ja mal über eine Straße und serviert Champagner auf der anderen Seite. Und da ist eine Straße zwischen den Draußenplätzen und dem Restaurant. Und da habe ich oft gesessen und gegessen und die Geschichte.
Das hört sich so schön an. Ich könnte mir das auch gleich vorstellen. Also, oder ich versuche es mir mal vorzustellen. Du hast ja gesagt, du fährst im Frühjahr jetzt wieder dorthin. Was machst du als erstes, wenn du da ankommst? Was ist das? Hast du ein Ritual?
Ja, definitiv. Ich bringe schnell meinen Koffer hoch und dann gehe ich ins Café Gabi. Das ist ein Café im Ortskern. Ich kenne auch den Besitzer inzwischen. Und da trinke ich ein Rosé als erstes.
Kein Kaffee, sondern ein Rosé.
Ich trinke Rosé. Ich bin kein großer Kaffeetrinker. Ich bin eher Tee. Also ich trinke ja nicht den ganzen Tag Alkohol. Aber wenn ich dann da ankomme, irgendwann nachmittags, dann ist das. Und dann fahre ich einkaufen für die Woche und warte. Aber ich weiß ja, wann die Märkte sind, in jedem einzelnen Ort. Und da kaufe ich natürlich dann auch viele Lebensmittel. Aber so eine Grundausstattung. Und dann mache ich einen Spaziergang durch das Dorf. Das ist auch ein Ritual. Dauert etwa 45 Minuten.
Also durch Lummerer. Das ist der Ort, in dem du immer bist.
In dem bin ich, ja. Mhm, genau. Und da geht man an so einem kleinen Bach vorbei, auch an dem Haus von Camus in der Entfernung. Und dann kehre ich ein irgendwo. Und dann fange ich so langsam an. Dann schreibe ich meistens abends schon. Den nächsten Tag fahre ich dann los und recherchiere irgendwas.
Wenn du noch so, lass uns noch mal kurz bei dem Dorf bleiben, wenn du da angekommen bist und so. Kennen dich die Leute da? Wissen die, dass du über die Region schreibst?
Nein. Das wissen sie nicht. Ich glaube sogar, dass sie sich darüber wundern, wer fährt denn im Januar dahin und mietet eine Wohnung? Die meisten sind auch gar nicht zu vermieten, weil die Heizungen gar nicht so ausgestattet sind, dass man die groß vermieten kann. Nein, das ist überhaupt nicht so. Ich glaube, die wissen das nicht. Ich habe das irgendwann, dem Boutiquenbesitzer erklärt, weil er das wissen wollte von mir. Aber ich glaube, das hat er längst vergessen. Da gibt es so eine sehr schöne Boutique, wo ich auch, Lou heißt der Besitzer. Und er ist auch für Frauen ein echter Hingucker, er ist ein attraktiver Typ und der verkauft halt so Sachen. Und den kenne ich, mit dem trinke ich ab und zu mal da ein Glas Wein oder so. Und dann das ist so genau gegenüber, ist so eine Weinbar mit so Fässern draußen. Und dann sitzt der da und hat seinen Schlüssel da liegen, sein Handy, sein Portemonnaie. Und wenn jemand in seinen Laden geht, dann lässt er das alles liegen, geht einfach rüber in den Laden und macht das so. Also es gibt so ein Grundvertrauen.
Auch im Hochsommer?
Nein, im Hochsommer nicht. Nee. Da hat er auch keine Zeit dazu sitzen, da ist der Laden immer voll. Ja.
Ach so, aber also das ist nicht so, du bist nicht da und schreibst dann ausschließlich da, sondern es ist wirklich eher so, du recherchierst. Oder machst du beides?
Beides. Ich fahre los, meistens besuche ich irgendeinen Markt an den Vormittagen. Dann gucke ich mir irgendwas an, wo ein Schauplatz ist. Und dann bin ich irgendwie so gegen Nachmittag da, dann esse ich was und dann schreibe ich bis tief in die Nacht meistens. Das Schöne ist ja, wenn man Familie hat, dann hat man ja eigentlich schon so einen Rhythmus. Und der geht da so verloren und das genieße ich total.
Und kannst du das denn so takten, also dass du sagst, wenn ich dann da bin, dann recherchiere ich tagsüber und dann fällt mir aber abends auch immer was ein. Was machst du denn, wenn dem Mann nicht das Richtige einfällt oder passiert dir das nicht?
Also eigentlich ist es so, dass meine Geschichte bei Krimis, musst du wissen, wo es anfängt, wo es aufhört. Und ich bin dann strukturiert. Vielleicht unterscheide mich das von Franzosen, um auf deine erste Frage zurückzukommen. Ich habe ein Treatment und die Kapitel und ich weiß, was in welchem Kapitel passiert. Das verändert sich natürlich dann beim Schreiben, aber grundsätzlich das Grundgerüst verändert sich nicht. Das bleibt grob, wie es ist. Weil du kannst nicht irgendwann auf Seite 150 den Mörder auswechseln. Oder wenn du hinten was veränderst, musst du es vorne halt auch verändern. Das ist wie so eine Gleichung. So. Und deswegen weiß ich das grundsätzlich schon. Ich schreibe da auch oft so die Teile, die eben die Gegend beschreiben. Also den Fall, den Mord und all das schreibe ich dann auch oft zu Hause oder irgendwo. Ich kann Gott sei Dank überall schreiben. Ich schreibe auch viel im Zug, weil ich viel im Zug unterwegs bin. Das ist für mich überhaupt kein Problem. Also ich mache beides vor Ort, da hast du schon recht.
Und gibt es eine Lieblingszeit, in der du da so bist? Also weil du sagtest, du fährst jetzt im Januar, aber das hörte sich an, als wäre das außergewöhnlich.
Ja, ist es auch. Da ist sonst keiner. Also die Restaurants haben auch eigentlich alle zu. Und also ein paar haben immer auf. Ich weiß auch welche dann. Die sehen übrigens, wenn man da so ist in den Wintermonaten, das sieht so aus, als gäbe es das Restaurant gar nicht mehr. Also die sind so verrammelt und dann kommt da abends vorbei und Licht ist an und als sei nichts gewesen. Also das ist ganz komisch. Man kann das ganz schwer sagen. Und auch so die Zeiten, die dann so im Internet stehen, bis 22 Uhr geöffnet, das stimmt fast nie. Also ich weiß nicht, nach welchem Prinzip. Ich habe es bis heute nicht durchdrungen, wann sie aufmachen und wann nicht. Vielleicht auch einfach, wenn sie gerade Bock haben. Keine Ahnung.
Das kenne ich aber übrigens aus fast ganz Frankreich. Also das kenne ich auch von unseren Kunden, wenn die unterwegs sind, dass es wirklich schwer ist und man immer nur sagen kann, das ist so Pi mal Daumen. So genau können wir es auch nicht sagen.
Ja, genau. Aber um deine Frage zu beantworten, ich finde schon, den Juni ist die schönste Reisezeit in der Provence, wenn der Lavendel blüht. Das ist unfassbar. Das ist der Geruch, dieser Lavendelgeruch, der überall in der Luft ist. Manchmal mähen sie dann so im Juli, August ist dann so die Lavendelernte, dann ist das natürlich noch intensiver, weil durch das Mähen das so aufkommt. Aber das ist schon im Juni, wenn sich das dann wie so ein Teppich so durch die Landschaft rollt, sieht das schon fantastisch aus. Also der Juni ist schon der schönste Monat eigentlich da. Oder Weinernte, September ist auch schön.
Deine Romanfigur ist ja der Kommissar Pascal Chevrier. Er ist ein leidenschaftlicher Koch. Wir haben ja jetzt schon ein bisschen was von Restaurants und so weiter gehört. Der hat den Traum, dass er später mal ein Restaurant führen möchte. Ich nehme an, das ist auch so ein bisschen dein Traum?
Nein. Nein. Das ist überhaupt nicht mein Traum. Ich würde, das ist überhaupt nichts für mich, jeden Tag zur gleichen Uhrzeit und dann noch abends irgendwo hinzugehen und da zu arbeiten. Ich brauche diese Flexibilität und ich muss machen, was ich will und wann ich das machen will. Und du bist ja, als Gastronom musst du dich ja, bist du ja im Dienst der Gäste die ganze Zeit. Ich habe wahnsinnig gerne Gäste hier und koche auch für die wahnsinnig gerne. Das sind so unsere Abende oft und am Wochenende kommen oft Freunde und so. Das mache ich total gerne, aber ich würde das niemals in einem Restaurant machen. Nein, das ist absolut nicht mein Traum. Nein. Aber ich finde,
dann hat
passt
er nur die
ihm.
Kochleidenschaft von dir übernommen.
Ja, die hat er. Ich war neulich auf einer Lesung in der Eifel und da kam eine, die wirklich sehr sich mit meinen Büchern beschäftigt hat und das sehr analytisch angegangen ist, die Sache. Und die sagte dann so, wie viel steckt denn da in dem Pascal von dir eigentlich? Und ich sage, ach, eigentlich nicht viel. Und so. Und dann sage ich, ja, aber wieso? Der hat eine Tochter, der hat einen Hund, der liebt die Provence und hat noch weitere Sachen so aufgezählt. Und dachte ich, ja, stimmt, das ist bei mir.
Ja, also Kochen und auch diese alten Traditionen und so, das habe ich auch schon so ein bisschen rausgehört, ne?
Ich finde das interessant. Ich bin jetzt nicht, ich bin kein, ich bin null, früher war alles besser unterwegs, null. Aber ich finde, ich interessiere mich sehr für diese Traditionen und für, gerade beim Kochen und was daraus heute gemacht wird. Und in der Provence heißt ja immer Omas Küche, also so wie hier auch, ist die beste. Und danach, und deswegen haben die auch viele Rezepte einfach so traditionell übernommen. Die Bouillabaisse, die kommt 7 v. Chr. Da wurde das wohl entdeckt. Also seit über 2000 Jahren wird da Bouillabaisse gegessen, zum Beispiel.
Wahnsinn. Ich dachte immer, Bouillabaisse kommt mehr direkt von der Küste wegen des frischen Fisches. Also
ist auch so. Ist auch so.
Marseille, die Ecke, ne?
Mhm. Ja, Marseille. Ja.
Du hast ja gesagt, du gehst gerne und viel auf Märkte. Hast du einen Lieblingsmarkt oder sind die unterschiedlich? Oh.
Ja.
Das höre ich schon.
Ist ja auch ein Tourismus-Podcast, ne?
Naja, es ist ein Podcast, der Lust auf Frankreich machen soll, ne?
Okay. Ich sage ein paar Märkte, wo man hin muss, wenn man da ist. Natürlich muss ich zuerst den Le Marin nennen, der ist immer freitags. Der ist der, wie ich finde, schönste Markt. Liegt auch sicherlich am Dorf. Es gibt so eine Platanallee am Sportplatz längs und dann geht der durchs ganze Dorf. Und im Sommer sind Musiker an jeder Ecke und es ist eine wahnsinnig tolle Atmosphäre und die Provenzalen machen ja auch immer alles so hübsch. Also die Stände und so, die sind ja so toll aufgebaut mit das ganze Gemüse wird ja ausgelegt wie in so einer Boutique der Schmuck oder so, ne? Also richtig schön. Also das ist mein Lieblingsmarkt. Da gibt es dienstags den Markt in Gord. Das ist auf der anderen Seite, also das ist auf der Nordseite des Luberon. Das ist so einer der Vorzeigeorte. Da gibt es so einen Spot, wo auch die ganzen Insta-Mädels immer stehen und ihre Bilder und Videos machen.
Ja, das habe ich genau vor Augen, wo das weiß ich.
Ja, das weißt du, ne? Und da ist dienstags immer der Markt. Der ist auch wahnsinnig schön. Da sind auch paar andere Händler, es sind mehr Kunsthändler, die dann so Bilder verkaufen und auch Klamotten, vor allem in den Sommermonaten. Der ist auch sehr schön und dann muss ich den Luberon einmal verlassen und nach Lille-sur-la-Sorgue gehen.
Ah, da ist der Antiquitätenmarkt.
Richtig, sonntags. Und der ist ein Hammer. Das ist ja eine Mischung. Also es ist auch ein normaler Markt mit Lebensmitteln und allem Möglichen, mit ihren Opinel-Messern und Uhren und was sie da sonst noch alles verkaufen. Oder Seife natürlich ganz viel auch. Die Antiquitäten sind das Besondere. Und dann bist du da an der Sorg, dieser Fluss. Ich bin auch mal zur Quelle übrigens gefahren. Das ist nämlich nicht weit von da. Der ist so saukalt. Ich war jetzt im Sommer da, du tust die Füße da rein und das friert dir wirklich ab. Es ist wie so ein Gebirgs, also es ist ja auch ein Gebirgsfluss eigentlich. Und Lille ist ja Insel auf der Sorgue, also auf diesem Fluss, der geht einmal so um den ganzen Ort rum. Und da gibt es halt auch die ganzen Restaurants direkt. Und nach dem Bummel dann über diesen Sonntagsmarkt dann in eins dieser Restaurants und diese frischen Sachen zu essen, großartig.
Aber du isst ja nicht die Sachen, die du gekauft hast. Die nimmst du ja mit nach Hause.
Die nehme ich mit nach Hause.
Da komme ich doch gleich zur nächsten Frage. Was machst du denn dann damit? Sag mir doch mal eins deiner Lieblingsrezepte. Also nur so kurz angerissen.
Nur kurz angerissen. Also es ist schon, ich finde schon eine gute Bouillabaisse ein Hammer. Ich weiß, ist jetzt noch ein Tick südlicher, nämlich die Ecke Marseille, aber gibt's da ja auch. Mache ich total gern. Und dann, ich esse nicht oft Lamm.
Der Lammbraten in Kräuterkruste.
Ja, genau. Der Lammbraten mit Lämmern aus Sisteron, das ist so der Ort, wo die besten Lämmer der Welt herkommen, sagen die Franzosen. Für die kommt ja alles, kommen ja eh die besten Sachen immer aus Frankreich. Und Lämmer gibt's aber ja auch in England und in Neuseeland und hier in Dithmarschen auch. Also, aber das können die schon sehr, sehr gut machen. Und dann eigentlich alles, was mit Trüffeln zu tun hat. Das sind auch ich liebe Trüffel.
Das kann man auch in deinem ersten Roman sehr deutlich merken, denn in Tod der Provence geht es ja unter anderem um Trüffel. Mhm. Erklär mir doch mal, warum die dort so gut wachsen. Das war mir bisher überhaupt nicht klar.
83% etwa, musst du mich jetzt nicht festnageln, des Trüffels kommen inzwischen aus Plantagen. Die haben ganz lange versucht, die anzubauen. Und das Problem bei Trüffeln ist, sie brauchen Sonne und sie brauchen viel Wasser. Also das schließt sich ja so ein bisschen aus. Und trotzdem werden die gerade auf diesen Plantagen sehr, sehr gepflegt. Und es ist halt unfassbar aufwendig. Das sind so genannte Truffiers, das sind so weißstämmige Eichen. Und an den Wurzeln sind Trüffelsporen. Und da werden die eingegraben, diese Eichen. Und wenn du Glück hast, kommen nach 30 Jahren, kommen dann Trüffel. Oder nach 25. Also es ist ein sehr, sehr langfristiges Geschäft. Ich habe in dieser Wohnung, das erzähle ich auch oft bei Lesungen, aber es muss ich mal gucken, weil du mich jetzt das so fragst. In dieser Wohnung, diese Airbnb-Wohnung, die ich immer miete, da war genau so, dass der mich immer fragte, ey, also der wollte wissen, ich merkte das in den Jahren vorher schon immer, der will wissen, was macht dieser Typ hier mit seinem schlechten Französisch aus Deutschland im Januar oder im Februar oder auch teilweise noch im März. Hier in Lommere, was soll das? Was ist das für ein komischer Typ? Ich habe die immer gebucht und er war immer ganz aufgeregt mit seiner Heizung, wie gesagt, weil das auch im Winter da ja auch kalt ist. Und dann wollte er wissen, was ich mache. Und dann habe ich ihm so erzählt, ja, ich habe hier ein Buch geschrieben, teilweise auch in dieser Wohnung, das habe ich hier ins Regal gestellt. Gibt ja immer diese Ferienregale. Und hat dann auch so was Deutsches reingeschrieben, so, wenn Sie hier wohnen und dieses Buch lesen, stellen Sie sich mal vor, das ist hier geschrieben worden. Wenn Sie Deutsche sind, lassen Sie mal einen Kommentar da. Und zwar nicht online, sondern da bitte per Kugelschreiber in dieses Buch. Und das habe ich ihm gezeigt, das ist ihm gar nicht aufgefallen. Und dann meinte er, worum geht es? Und dann habe ich ihm gesagt, es geht um Trüffel. Und dann meinte er, okay, kommen Sie mal mit, wir trinken mal ein Bier zusammen, ich erzähle Ihnen mal was über Trüffel. Und ich fand diesen Handel spannend, wenn die dann so die Trüffel abwiegen und die Köpfe und die Hände vom Kopf schlagen und sagen, Gott, ist viel zu teuer. Und dann mit dem Fingernagel die Erde da raus
abkratzen und sagen, hier, ist vielleicht doch ein Gramm weniger und so, ne? Ja.
Ist doch super, oder? Ist das super.
Und für solche Geschichten, hast du selber schon mal Trüffel gesucht?
Ja. Ich hab das mal gemacht. Man kann übrigens auch, ich will jetzt echt keine Airbnb-Werbung machen. Die machen ja, das ist auch vieles, was Schlimmes, was die machen. Aber die haben manchmal unten so Tipps und da wurde eine Trüffelsuche angeboten. Und das habe ich da gemacht, da habe ich so Koordinaten bekommen von so einem Waldstück. Und da war ich, das war eine Trüffelplantage. Und der Typ, der das geleitet hat, das war ein Amerikaner, das war früher eine Obstplantage und er hat daraus Trüffel gemacht und hat 20 Jahre gewartet, Chips, Trüffelkram. Und die sind da überall. Und die Kunst war dann nicht, dass seine Hunde diese Trüffel finden, sondern die Kunst ist einfach der Anbau inzwischen. Die Hunde wissen irgendwann, dass an jedem Baum Trüffel sind, wenn es gut läuft. So, da habe ich eine Trüffelsuche mitgemacht. Und der hatte alles, der hatte auch Trüffelhonig und so. Das ist da wirklich ein bisschen gewöhnungsbedürftig.
Das heißt, wie läuft das? Du bist dann dabei, ihr seid eine kleine Gruppe und er ist mit seinen Hunden und die laufen vorne weg und dann steht man irgendwo und durftet die selber graben? Oder?
Nein. Du darfst nur zugucken. Und die Trüffel, und dann kriegst du auch einen in die Hand, den musst du aber auch kaufen. Also die verschenken da nichts. Und dann erzählt er so ein bisschen was über die Trüffelsuche, die Hunde, weil da waren auch so, das waren so 6 Leute etwa, eine brasilianische Familie unter anderem. Und die haben dann dazu geguckt, die Hunde, die Kinder durften dann die Hunde streicheln, aber nur vorher, nicht während der Arbeit. Und dann sind die halt in ihrem Film und graben die Trüffel aus. Es macht Spaß.
Zu welcher Jahreszeit war das?
Das war im Herbst, das waren Sommertrüffel.
Mhm. Wollte ich nämlich gerne noch wissen. Es gibt ja Winter- und Sommertrüffel, ne?
Ja,
Was ist der Unterschied?
Die Wintertrüffel sind die besseren. Also es gibt so viele unterschiedliche, aber die sind vom Geschmack sind die Wintertrüffel viel, viel intensiver. Also eigentlich müsste man es eher im Februar, März machen. Vielleicht war es auch im März, kann auch sein. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ja. Aber Wintertrüffel sind auch teurer, natürlich, ne?
Genau, und die sind insgesamt, jetzt verstehe ich auch, warum die insgesamt so teuer sind, weil einfach dieser ganze Anbau so wahnsinnig lange dauert.
Ja, es gibt auch welche, die suchen, die haben auch eine Lizenz, du brauchst eine Lizenz, wenn du da in den Wäldern suchst, aber das ist schon, im Verhältnis sind es relativ wenige inzwischen. Mit den Trüffeln. Auch wenn man so Trüffelöl kauft, ne, musst du echt drauf achten, das ist so, wenn die so chemisch hergestellt sind, das ist der letzte Müll. Wenn du das 3 Tage im Mund hast, das Zeug, dann siehst du, dass es völlig drüber ist. Du musst immer sehen, dass da auch echte Trüffel drin sind, verarbeitet sind. Und wenn man dann sagt, boah, ist mir aber echt zu teuer hier, 20 Euro für so eine kleine Flasche, ehrlich gesagt, dann lass es. Ist okay. Aber du musst nicht dieses chemische Zeug kaufen. Das hat mit Trüffel nichts zu tun.
Ja, man muss es nur auch erkennen, was ist, ne? Sonst zahlst du 20 Euro und hast trotzdem das chemische Zeug.
Ja, aber wenn du in der Provence dann in die richtigen Läden gehst und so Feinkostläden, da kriegst du schon das Richtige.
Also ich kenne das aus dem Piemont. Ich war in Alba und da auf dem Markt und dann gibt's ja auch herrliche Trüffel. Und daher kannte ich das und deswegen war ich so überrascht, weil mir das in der Provence gar nicht so klar war.
Naja, jetzt, das ist natürlich eigentlich dein Totschlagargument hier, wenn du mit dem Piemont ankommst, das sind natürlich die besten Trüffel. Die Provenzalen würden mir jetzt vehement widersprechen, ne? Aber der Piemont ist natürlich, da sind die Trüffel, das ist das Trüffelanbaugebiet, das größte.
Ja, aber das wollte ich jetzt gar nicht so, als Totschlag meinte ich das gar nicht, weil ich finde, das Schöne auf Reisen ist ja immer, sich auf die Region einzulassen. Und man muss das auch gar nicht immer vergleichen, ne, und sagen, da ist aber noch besser oder so, sondern es hängt ja auch immer an diesem ganzen Terroir und an dem, ne, dann trinkst du ein Rosé und hast den Trüffel und das hast du halt nur da. Italien ist ganz anders dann wieder.
Ja. Hast du auch so Weintouren gemacht schon, in Frage?
Ja. Ja, habe ich auch schon. Ich habe schon Weintouren gemacht.
Ist das nicht toll?
Also ich habe ja eine Zeit lang mal in Burgund gelebt und habe da eine Weinlese mitgemacht. Das war wirklich das Härteste, was ich je gemacht habe, glaube ich. Das ist so anstrengend.
Von der Arbeit her.
Ja, das ist wirklich anstrengend. Und dann war es halt auch Nieselregen und auf den Knien und dann musste es schnell gehen. Ne? Ich hatte meine Finger blutig geschnitten, aber es war ganz toll. Also es hat wirklich Spaß gemacht.
Ja, kann man mal sehen, was da geleistet wird auch, ne?
Ja, und das ist auch wirklich so, dass das viele, das machen ja viele so Wanderarbeiter, weil es den meisten Leuten zu anstrengend. Das ist wirklich anstrengend. Ich habe es auch nicht die ganze Zeit gemacht. Ich habe es 3 Tage gemacht, dann hatte ich auch genug. Aber dadurch, mir hat mal ein Freund gesagt, der Weinhändler ist, wenn du in Burgund anfängst, bist du fürs Leben versaut, was Wein angeht. Da ist natürlich ein bisschen was dran, aber ich finde, es gibt so viele tolle Weinregionen, das hört nicht auf. Also da bin ich noch lange nicht am Ende. Jetzt bist du ja, wir sind ja beide, also haben ja beide einen Bezug. Wir kommen jetzt mal zurück nach Deutschland. Du bist Hamburger und wohnst in Schleswig-Holstein. Ich bin ja Schleswig-Holsteiner und wohne in Hamburg. Und du machst aber Lesungen in ganz Deutschland, ne?
Ja. Ich bin in ganz Deutschland unterwegs und im Süden fast noch mehr als hier, ehrlich gesagt. In letzter Zeit sehr viel in Bayern. Ich weiß es nicht. Also ich bin viel, also Niedersachsen ist auch noch so ein Gebiet, wo ich ganz, ganz gern unterwegs bin. Dann Rheinland-Pfalz ein bisschen, Baden-Württemberg relativ viel. Die sind wahnsinnig interessiert. Vielleicht liegt es auch in der Nähe zu Frankreich. Das glaube ich schon. Und die Münchner finden oder die Bayern finden es interessant, weil die eigentlich immer eher nur nach Italien fahren und sagen, ach komm, gucken wir uns mal was anderes an. So. Ja, nee, ich bin in ganz Deutschland unterwegs. Jetzt nächste Woche auch dann in Bayern und in am Rhein, in Wörth am Rhein. Also man lernt ja auch so Orte kennen, die man, von denen man gar nicht weiß, dass es die gibt.
Nee, aber es ist toll. Also man bringt ja so ein Stück Frankreich dann in die ganz unterschiedlichen kleinen Ecken in Deutschland. Das finde ich ist irgendwie auch so eine tolle Botschaft. Das ist jetzt, du liest jetzt sozusagen aus deinem letzten Provence-Krimi.
Mhm, mh.
Und wovon handelt der?
Die Geschichte habe ich aus Lacoste. Lacoste ist auch ein Ort im Luberon. Lacoste hat übrigens nichts mit dem Krokodil zu tun, sondern der heißt einfach so Lacoste. Und da gibt es ein Schloss und ich habe immer gedacht, irgendwie, und alle, die ich da mal hingeführt habe, haben gesagt, ey, du musst mal was über dieses Schloss machen, das ist ja toll. Und das ist total zerfallen und das ist so eine Ruine eigentlich. Und da hat früher der Marquis de Sade drin gelebt und hatte auch die Tage von Sodom oder wie das hieß, geschrieben. Und dann habe ich gedacht, boah, das ist schon hart. So, was der so veranstaltet hat da in seiner Burg. Ich weiß nicht, ob das so mein Thema ist. Da habe ich eine Biografie gelesen. Nee, das ist es irgendwie nicht. Und dann habe ich aber herausgefunden, dass 2020 Pierre Cardin dieses Schloss gekauft hat. Der Modeschöpfer. Für ganz wenig Geld. Und er hat das renoviert. Das war die Auflage. Und das hat er auch gemacht. Und er hat aber im Ort oben die ganzen Häuser gekauft, die Wohnungen, zu total überteuerten Preisen, weil er ein Kulturfestival veranstaltet hat im Nachbarort von diesem Schloss in Lacoste. Und dieses Kulturfestival, da kommen sie dann alle. Jonas Kaufmann. Und die lesen dann da und so. Und dieses Kulturfestival wollte er ganz groß machen, weil er sehr kulturell interessiert war. Der ist 2020, glaube ich, gestorben mit über 90 Jahren. Ich dachte, das ist ein gutes Thema. Ich muss jetzt was über dieses Schloss machen und über Pierre Cardin. Und da habe ich rausgefunden, dass Pierre Cardin in den 70ern schon gesagt hat, Mode muss bezahlbar sein. Er macht jetzt Massenmode. Und dann war es für mich nicht mehr weit zum letzten Schritt zur Fast Fashion. Dann ist es ein bisschen gesellschaftskritisch geworden, weil ich diese Fast-Fashion-Kultur, wenn man überhaupt von Kultur sprechen kann, als zum Thema gemacht habe. Da gibt es ein Model, die soll da die letzte Kollektion des verstorbenen Pierre Cardin vorführen und die verschwindet. Und in der Zeit kommt heraus, dass die sich schon lange auf den Absprung der Modebranche verständigt hat und jetzt sich gegen Fast Fashion stellt und Secondhand-Mode machen will und schon ein Riesennetzwerk hatte. Und das kommt dann halt alles so ein Stück raus. Und das Interessanteste, in diesem Ort Lacoste habe ich eine Deutsche kennengelernt, eine 84-jährige Frau, eine Künstlerin, eine Malerin, die aus Purpur, die ist die letzte Purpur-Künstlerin der Welt oder die einzige der Welt. Und die habe ich kennengelernt, das ist eine Deutsche, die lebt da seit über 20 Jahren in Lacoste und die hat ihr Grundstück genau neben dem Schloss von Pierre Cardin. Und dann ist sie mit mir dann da, also die Frau ist 84, das ist Wahnsinn, die klettert da über den Zaun und sagt, komm, ich zeig dir mal das Schloss und so. Da hat man eigentlich nicht hin, aber hier können wir ja rüber, hier sieht uns ja keiner. Und dann habe ich, also auch dieses, großartig. Und diese Frau hat so einen großen Teil beigetragen zu diesem Buch, weil es gab dann Bewegungen, dass sie die Häuser und die Wohnung zurückhaben wollten und dass es selbst eine ganz große Kunstszene in Lacoste gab und dass Pierre Cardin alles nicht interessiert hat. Und die spielt eine ganz große, ganz, ganz große Rolle in diesem Buch. Die ist toll.
Na, dann werde ich mir das auch nochmal besorgen, wenn ich die anderen hier durch habe. Also ich finde, ich mache das ja wirklich gerne. Ne? Ich lese wahnsinnig gerne diese französischen Krimis und träume mich dann immer so ein bisschen weg oder höre die als Hörbücher, wie auch immer ich sie kriegen kann. Und meine Idee des Podcastens ist ja auch so ein bisschen daraus entstanden, dass ich in der Bretagne war und diese Bretagne-Krimis gehört habe und gedacht habe, das ist so toll, das kann man eigentlich, muss man das nicht nur auf Reisen machen, das kann man auch gut mal zu Hause machen, weil man dann nochmal ein ganz anderes Gefühl dafür kriegt.
Ja, Bretagne ist auch schön. Ist auch ein tolles Setting. Ich kenne die auch, die Banalec-Krimis meinst du, ne?
Mhm, genau.
Ja, ja, ja. Genau. Ja, die sind auch toll. Verstehe ich.
Was ich ja spannend finde, vielleicht noch so zum Abschluss, ich habe mich ja doch intensiv mit dir beschäftigt und mit deinem Schaffen. Du machst ja viele, viele Dinge auf einmal. Was hast du denn jetzt noch für Projekte, also außerhalb des Schreibens?
Ja, das sind schon mehr Projekte außerhalb des Schreibens als das Schreiben selbst. Ich war jetzt gerade auf der Buchmesse und da ging die Zahl rum, dass 5% aller Autoren nur davon leben können. Und zu diesen 5% zähle ich auch nicht. Also es gibt aber sicherlich, auch wenn ich ganz zufrieden bin mit dem. Also mehr als ich erwartet hatte, aber trotzdem so allein leben, davon kann ich noch nicht. Ich mache im Moment einen Film über die Musicalstadt Hamburg. Hamburg ist die drittgrößte Musicalstadt der Welt. Nach New York und London West End ist Hamburg die größte mit König der Löwen und MJ läuft ja jetzt und. Und da habe ich zwei Studentinnen begleitet, die gerne Musical-Stars werden wollen. Und es gibt eine, ich habe einige Stars aus dieser Szene interviewt, unter anderem den MJ-Darsteller. Und das läuft am 26. Dezember um 20.15 Uhr im NDR. 90 Minuten über die Musical, über die Faszination Musical, so heißt er auch. Das mache ich im Moment. Und dann gibt es den Nachhaltigkeitspreis immer, der wird in Düsseldorf verliehen. Dafür mache ich die Einspielfilme, also so Matzen, so 3-3,5 Minuten. Ich habe jetzt gerade für den Bayerischen Fernsehpreis, der eigentlich der Blaue Panther heißt, die Einspielfilme gemacht. Und dann gibt es im ZDF den Quiz Champion. Das ist so eine Sendung mit Johannes Bekerner, so ein Quiz, wo ein Quizzer gegen Profis gewinnen muss, die aus ihrem Bereich sind, der muss mehr wissen als die. Und dann mache ich auch mal die Einspieler und jetzt mache ich nächstes Jahr noch einen Film über einen Arzt von der Charité. Also es ist viel. Ja, das stimmt. Und ich mache einen Podcast. Darf ich das noch kurz sagen? Ich mache auch einen Bücherpodcast, mache ich. Der ist zweimal ein Buch, weil ich einen guten Freund von mir habe und wir sind Männer, die gerne lesen. Das ist irgendwie scheinbar selten geworden und deswegen haben wir das so gemacht. Wir rezensieren immer alle zwei Wochen jeder ein Buch und sprechen dann.
Das stimmt, das habe ich in der Vorbereitung auch gelesen und da gab es noch eine ganz schöne Aussage von euch. Das fand ich sehr sympathisch, dass ihr sagt, wir empfehlen nur Bücher, wir machen keine Verrisse. Ich finde, das passt so ein bisschen zu unserer Einstiegsfrage, dieses, ne, das Schöne nach vorne holen und nicht in diese Negativität zu fallen, sondern immer zu gucken. Das ist, finde ich, auch was ganz, ganz typisch Französisches.
Ja, das stimmt.
Das habe ich auch gelesen. Du hast gesagt, eine Essenseinladung in Südfrankreich ist die Vorstufe zu einer Freundschaft. Das fand ich einen so tollen Satz. Deswegen habe ich jetzt gedacht, lieber Andreas, ich würde dich gerne einladen. Wir machen ja in unregelmäßigen Abständen eine sogenannte Table d'hôte, eine Gästetafel von Tour Exquisite in verschiedenen Restaurants. Und wenn das nächste Mal in Hamburg ist, dann würde ich dir mal gerne Bescheid sagen.
Ich komm gern. Wir haben auch nicht, super, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich liebe so. Ich war sogar mal in der französischen Botschaft eingeladen.
Ich auch.
Von Tour France. Warst du da auch?
Da war ich auch, letztes Jahr.
Ja, nee, letztes Jahr war ich da nicht. Das ist ein paar Jahre her bei mir.
Ja, ich war da letztes Jahr.
Das war toll, ne? Das ist wie in so einem James-Bond-Film. Plötzlich geht da so eine Wand hoch und dahinter ist dann da so die Tafel und so. War das bei euch auch? Also es war unglaublich. Ja. Mit irgendeinem Superkoch. Wir haben nicht über Wein gesprochen, Antje.
Nee, das müssen wir auch. Wir haben noch mehr Themen. Ich starte ja den Podcast erst. Das heißt, wir können das gerne noch mal vertiefen.
Toll, dass du das machst übrigens. Finde ich super. Ich freue mich drauf. Auch auf die anderen Folgen natürlich.
Ja, das freut mich. Dann danke ich dir sehr, dass du da warst.
Sehr,
und
sehr
gerne. Ich hoffe, wir machen das bald noch mal.
Ich freue mich. Danke, Antje.
Wie schön, dass Andreas Heinicke heute bei uns am Tisch saß und uns mitgenommen hat in seine Provence voller Lavendel, Geschichten und Rosé. Wenn Sie Lust bekommen haben, selbst durch den Luberon zu reisen, finden Sie passende Reisen auf Tour Exquisite. Im Newsletter teilen wir außerdem Andreas persönliche Tipps, vom Lieblingsmarkt über einen ganz besonderen Kaffeeplatz bis zum schönsten Ort für den Apéro im Abendlicht. Merci, dass Sie dabei waren. À bientôt bei A Table.